Ja, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind zur Eröffnung der Ausstellung Stefan Hünerloh. Ich freue mich vor allem, dass Stefan Hünerloh gekommen ist. Herzlich willkommen bei uns. Stefan Hünerloh ist seit 8 Jahren Mitglied dieser Akademie und wir hatten vor 6 Jahren schon mal eine Ausstellung von ihm, die damals sehr erfolgreich war. Und da uns die Bilder so gefallen, jedenfalls mir gefallen und auch an Gustke gefallen und einigen Kollegen in der Akademie, haben wir beschlossen, ihn zu fragen, ob er es nochmal macht. Und danke, er hat es gemacht. Zu den Bildern will ich nicht viel sagen. Ich frage mich immer, ist das unsere Vergangenheit oder unsere Zukunft oder möglicherweise eine ganz andere Welt? Ich glaube, das ist der Punkt, es ist eine ganz andere Welt. Mich hat sehr interessiert, was er draußen an Bildkombinationen zusammengefügt hat, um gewissermaßen die Quellen seiner Inspiration anzudeuten. Sie haben es vielleicht gesehen. Ich nehme an, dass Hanno Rauterberg, der Kollege von der Zeit, Mitglied auch dieser Akademie, nämlich der Sektion Baukunst, unsere Sektion heißt nicht Architektur, sondern Baukunst, Mitglied der Sektion Baukunst, wird gleich ein Gespräch mit Stefan Hünerloh führen und uns vielleicht ein bisschen was zu diesen Bildern sagen können. Herzlichen Dank.
Wir stellen uns jetzt hier hin. Guten Abend zusammen. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Es freut mich auch sehr, dass Sie gekommen sind. Sie waren das letzte Mal nicht gekommen. Und als wir im Vorwege telefonierten, sagten Sie, naja, der Hauptgrund ist dafür, ist, dass Sie das Gefühl haben, Sie wiederholen sich so leicht, wenn Sie selber über Ihr Werk sprechen. Und diese Gefahr, sich selber immer nur zu wiederholen und das Gefühl zu haben, festzustecken dann in bestimmten Phrasen, das kann ich gut verstehen. Ich hoffe, das passiert heute Abend nicht, dass Sie dieses Gefühl haben.
Ja, hört man das? Ja, gut. Ja, man hat ein bisschen manchmal das Gefühl, dass bestimmte Fragen auftauchen, die sich wiederholen. Mir geht's aber eigentlich um eigentlich die weiterführenden Fragen dann. Das heißt, ich sag's mal so von vorne weg gleich. Sind alles Bilder, die aus dem Kopf sind. Das steht teilweise in den Texten auch vorne. Aber man muss es einfach mal so sagen. Es gibt keine Bilder, die nach Fotos entstanden sind.
Laut genug eigentlich?
Ja, man könnte es ein bisschen lauter machen. Haben wir es ein bisschen lauter? Ich gehe ein bisschen hier ran. Das Einzige, was nach dem Foto ist, das kann man vielleicht feststellen, das ist da drüben, so ein merkwürdiges Achteck. Da muss ich gestehen, das ist wirklich nach einem Foto. Das ist das Einzige, was jemals nach einem Foto gemacht wurde. Es ist eine japanische Goldmine, die ich dann ein bisschen verändert habe. Da habe ich hinten einen anderen Teil reingesetzt. Da hatte ich den Versuch gemacht, mal was zu nehmen, was wirklich existiert. Aber das ist nur ein Versuchsballon. Genau. Gelungen ist es meiner Meinung nach nicht.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, fällt hier völlig raus, sieht man sofort.
Aber wenn es rausfällt, ist es ja noch nicht unbedingt schlecht, oder? Was ist da für Sie
existierende Architektur
ein Qualitätskriterium, wenn Sie sagen, es ist schlecht?
Ich hatte nicht... Ja. Ja, näher ran kann ich, glaube ich, nicht, oder? Doch, es ist an. Man müsste es ein bisschen lauter machen, dann geht's.
Dieses nehmen,
geht das besser? Okay. Ja, bei einer existierenden Architektur, schon geht's, wie bei diesem Bild, habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Ich kann da jetzt nicht selber komponieren. Ich musste das nehmen, was da ist.
Sagen Sie nochmal genau, welches Bild ist es?
Das dritte.
Das dritte Bild.
In der Mitte.
Die Dachkammer sozusagen.
So ein komisches, so ein Oktagon, ja. Also das nur so als Versuchsballon gedacht.
Es fällt schon dadurch auf, dass es ein Innenraum ist, den Sie da zeigen, oder täuscht es?
Es gab früher
sonst
auch
zeigen Innenräume. Sie vor allem Außenräume.
Ja, das ist richtig. Ich versuche meistens den Innenraum und den Außenraum gleichzeitig zu malen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei dem, jetzt müssen sich alle umdrehen. Da drüben ist eins, wo gleichzeitig Innenraum und Außenraum ist mit solchen Sachen von oben. Also von oben kommt Licht und ich habe ein paar Bögen.
Welches genau meinen Sie?
Ah, das erste auf der Stellwand.
Links.
Ja, ansonsten, die anderen sind alle weg, kann ich nicht ausstellen, sind alle verschwunden. Es gab früher eine ganze Menge.
Verkauft, meinen Sie?
Ja, kann passieren, ja. Es gab früher eine Menge Innenräume, aber die sind jetzt alle weg. Das heißt im Prinzip, mir ist es egal, ob Innen- oder Außenraum, ich will genau diese Grenzen aufbrechen. Mir wäre diese Halle hier am liebsten, wenn oben das hier offen wäre und hier der Regen reingehen würde, dann wäre es interessant, ja.
Also wie in Rom.
Ja, also wie eine Ruinenarchitektur in Rom, wo sich praktisch Innen- und Außenraum gemischt haben. Es gibt ja da den, wie heißt es, auf dem Palatin? Pantheon ist ein gutes Beispiel. Der Palatin ist schön von Neros goldenes Haus zum Beispiel. Da sind heute die Ruinen übrig und von oben fällt das der Regen so rein seit 2000 Jahren. Und da gibt es so ein bestimmtes Gefühl, dass ich immer wieder, was mich immer wieder bewegt. Das sind immer so Mauern links und rechts und ich gehe in der Mitte durch und dann von oben kommt das Licht. Und das habe ich in den Canyons gefunden. Muss ich auch malen und warum?
Die Canyons sind vorne abge.
Genau, das ist ja so.
Mit in der Kombination auf den Stelltafeln.
Das ist diesmal so der Versuch, das ein bisschen darzustellen, wo eigentlich die Einflüsse herkommen. Und die Canyons haben mich irgendwie ziemlich beeindruckt, weil die eigentlich Architektur darstellen, die nicht vergeht. Der ganze Rest, was man hier sieht, ist zusammengesetzt aus Häusern, die mir durch den Kopf gehen, die ich also neu zusammengesetzt habe. Aber diese Sachen existieren nicht mehr. Die sind alle abgerissen, die sind alle verschwunden. Die ganzen Bilder, die da rechts hängen im Vorraum, das ist alles Ost-Berlin, Neapel, Rom oder New York, das ist alles so nicht mehr existent, das ist verschwunden. Und ich versuchte dann immer mit den Bildern das festzuhalten, das ist mir nicht gelungen, weil ich kann zwar die Bilder malen, die halten vielleicht 500 Jahre, aber am Schluss ist nur noch eine Illusion da. Also die ganze tatsächliche Architektur ist ja verschwunden. Das heißt, die Canyons waren für mich beruhigend, weil sie bleiben. Die Architektur, die bleibt nicht, die verschwindet.
Aber die Canyons zerbröseln auch irgendwann.
Nö, das tun die nicht. Die sind schon 400.000 Jahre alt und die werden in den 400.000 Jahren immer noch existieren und keiner streicht die rosa.
Ist es so, dass Sie mit Ihren Bildern auch an die klassische Ruinenromantik anschließen, habe ich mich gefragt. Also an das, was letztlich seit dem 18. Jahrhundert traditionell viele Leute bewegt hat. Also dass man eigentlich mit dem Aufkommen des Kapitalismus das Gefühl hatte, es ist toll, auch etwas zu haben, was in unsere Zeit herüberlappt. Man hat ja dann sogar angefangen, künstliche Ruinen zu bauen, in englischen Landschaftsgärten beispielsweise. Gibt auch berühmte Maler, die immer wieder Ruinen gemalt haben. Caspar David Friedrich fällt einem natürlich sofort ein mit Eldena. Ist das etwas, das Sie auch inspiriert bei Ihrer Arbeit?
Inspiriert, ja. Gesehen habe ich es. Also ich war in Schwetzingen, in diesem Schlosspark. Da sind künstliche Ruinen nachgebaut. Das hat mich natürlich sehr beeinflusst. Aber ich versuche es selber nicht so einfließen zu lassen. Das heißt, die Ruinenromantik will ich eigentlich gar nicht, sondern ich will, dass das eine reale Stadt ist, in der man wirklich sein kann. Deswegen sind die Scheiben nicht kaputt. Die Scheiben sind alle drin. Es sind keine wirklichen Ruinen, sondern es sind theoretisch unbewohnte Häuser, die längere Zeit unbewohnt sind, wo man sich einfach seine Wohnung aussuchen kann. Und die Ruine als Ruinenromantik war aber eigentlich nicht gemeint. Die ist nur ein Aspekt davon. Also es setzt sich sozusagen aus verschiedenen Aspekten zusammen.
Es sind dann aber ganz stark, sagen wir, heruntergekommene Häuser oder positiv formuliert Häuser mit starker Patina.
Ja, Patina ist was ganz Wichtiges. Das kennt jeder bei einer Bronzestatue, da muss es sein. Oder bei einem alten Ledermantel, da muss es sein. Oder wenn man jetzt heutzutage Zeitungen aufschlägt, die sich mit Mode beschäftigen, dann werden immer Models vor eine schöne alte Wand gesetzt oder vor so eine rostige Tankstelle. Da merkt man, ach so, die Leute wollen das eigentlich, die finden das eigentlich gut. Aber wenn es dann selber im eigenen Bereich auftritt, dann, dann muss es weg. Ne? Und ein bisschen näher
ran. Kann man es einigermaßen hören jetzt? Ja, okay.
Okay. Ich habe nicht so oft so ein Mikrofon in der Hand. Naja,
ist es aber gleichzeitig, wenn Sie sagen Ruinenromantik nicht, aber spricht für Sie daraus schon eine Sehnsucht nach einer Zeit, die Sie gerne festhalten wollten, die aber vergeht ist?
Klar, das ist der instinktive Versuch gewesen, das, was ich gesehen habe, irgendwo festzuhalten, neu umzusetzen, so dass es mir nicht wegfließt, weil das meistens ist es so, mir vergeht die Zeit zu schnell, ich kann sie einfach nicht begreifen. Also die Entwicklungen unserer modernen Gesellschaft gehen an meinem Gehirn vorbei, weil ich brauche da jetzt 500.000 Jahre, um zu verstehen, was ein Handy ist. Und die anderen Leute verstehen es auch nicht, aber sie behandeln es einfach, sie machen es einfach, es funktioniert, aber genau genommen haben wir dieselben Gehirne wie der Neandertaler. Wir können das gar nicht begreifen und deswegen versuche ich eine Analogie zu erstellen, also ein Modell für eine Zeit, die langsam vergeht, damit das Gehirn Zeit hat, hinterher zu wachsen, um die ganzen Entwicklungen zu verstehen. Deswegen versuche ich eine Zeit darzustellen, die praktisch 500 Jahre in der Vergangenheit und 500 Jahre in der Zukunft liegt, so dass man nicht genau verorten kann, wo diese Zeit eigentlich liegt.
Deshalb zeigen Sie auch keine Menschen, keine Vögel, keine Pflanzen in Ihren Bildern, weil Sie damit auch einen Zeitpunkt sozusagen fixieren würden, erkennbar machen würden, dass Sie beispielsweise in den 90er Jahren gemalt worden sind, weil die Mode dann so und so war.
Wenn ich jetzt irgendeinen Aspekt einer Sache hätte, die an die heutige Zeit erinnert auf dem Bild, dann ist das Bild gleich tot. Es gibt ein paar Aspekte, die in die heutige Zeit gehen, zum Beispiel Lampen, da sind also Lampen auf dem Bild, auf den Zweien. Das heißt, ich habe Strom, ich habe Energie, da sind irgendwelche Leute. Das ist also nicht verlassen, sondern da muss irgendjemand sein, der den Strom auch eingeschaltet hat. Und da kann man sagen, okay, sieht aus wie, eine Glühbirne. Also das heißt, da ist ein zeitlicher Bezug. Bei den anderen habe ich alles weggelassen. Da ist ein Lichtschalter auf dem Bild ganz links. Ansonsten zeitliche Aspekte versuche ich wegzulassen, um das ein bisschen abstrakter zu halten. Weil genau genommen ist es kein Realismus, es ist etwas Abstraktes.
Ist das vielleicht abstrakt in dem Sinne, wie man jetzt die Pitura Metaphysica von De Chirico beispielsweise abstrakt nennen würde? Ist das etwas, woran Sie auch anknüpfen?
Ja, also das Tradition? Fände ich angenehm, wenn man das so sieht, ja, auf jeden Fall, klar. Das war auch so, dass die Surrealisten und die Dadaisten für mich einen starken Einfluss hatten und dann habe ich auch Sachen gesehen und versucht, das umzusetzen. Ja, das ist da auch so, ja.
Ansonsten gibt's ja immer die Streit, wo fängt eigentlich Realismus an? Würden Sie denn selber für sich sagen, würden Sie sich selber als realistischen Maler bezeichnen?
Nein, das
nicht konzeptuellen Maler
jedenfalls. Ich wurde dann so eingeordnet, weil es die einzige Möglichkeit ist, es einzuordnen. Als Jugendlicher habe ich angefangen als Surrealist, aber das ist Unsinn, das ist es ja nicht. Dann ging es um Hyperrealismus, das ist es auch nicht, weil es nicht existiert. Also man kann es wahrscheinlich nicht einordnen und durch dieses Fehlen des Schubladendenkens habe ich auch 20 Jahre zu kämpfen gehabt, sagen wir mal so, gegen die, es gibt eine bestimmte Hauptrichtung in der Kunst, die war nicht die meine, das ist die Konzeptart und ich sage dazu, dass ich eigentlich dasselbe Konzept auch vertrete, es ist ein starkes Konzept dahinter, aber es ist halt ein bisschen überdeckt von der Malerei. Das heißt, ich habe ein realistisches Mäntelchen und dahinter steckt ein Konzept. Und das Konzept beschäftigt sich im Prinzip mit der Idee, dass diese Welten wirklich existieren könnten. Es ist nicht richtig, dass sie rein Erfindung sind. Sie könnten vielleicht auch irgendwo existieren. Es wäre möglich, es wäre denkbar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen soll, die von Richard Feynman die Pfadintegralmethode zu nennen. Vielleicht kennt's einer. Es gibt diese Sum over Histories Idee. Wenn man seinen Stephen Hawking gelesen hat, dann stößt man automatisch auf Richard Feynman. Und der hat also gefunden, dass das Elektron sich auf dem Weg ums Atom auf jedem möglichen Weg bewegt. Es ist nicht definiert, dass das Elektron hier oder dort ist. Es kann auch einen Weg durch das gesamte Universum nehmen, weil man nur eine Wahrscheinlichkeit feststellen kann, mit der es da ist. Das heißt, übersetzt, die Richard Feynmans Pfadintegralmethode sagt, dass alle möglichen Welten auch denkbar sind. Das heißt, sie existieren wirklich. Ich male also nur Sachen, die es eigentlich gibt. Nur werden wir sie nicht kennenlernen, weil sie praktisch in Parallelwelten sich befinden.
In dem Sinne sind es Idealstädte, die Sie malen.
Ja, genau.
Aber es sind ein bisschen unheimliche Idealstädte. Was ich sehr schön finde an Ihren Bildern, dass man tatsächlich in ihnen spazieren gehen kann. Man kann sich darin verlieren. Man kann den Bezug vielleicht zur Wirklichkeit auch verlieren. Und doch scheint mir darin auch sowas wie eine Kritik an der heutigen Welt zu stecken. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Ist es auch eine gemalte Architekturkritik?
Ja, das kann man sicher sagen, weil ich bin mit der Architektur, die ich heute so vorfinde, weltweit nicht ganz zufrieden. Also ich würde das anders machen.
Jetzt untertreiben Sie.
Gut, ja. Also man kann sagen, es ist richtig, also die Bauhaus Gropius und Mies van der Rohe und Le Corbusier sind eigentlich für mich ein großes Feindbild gewesen immer. Ich habe es nicht verstanden, ich konnte es nicht nachvollziehen. Also mit dem Empire State Building hört bei mir Architektur auf, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Und zwar eben aus dem Grunde, weil ich glaube, man braucht, um eine neue Architektur akzeptieren zu können, 300, 400 Jahre, bis das Gehirn in der Lage ist, das zu kapieren. Das ging aber alles zu schnell. Das ging jetzt von 1918 bis schwupp, heute haben wir x verschiedene Architekturrichtungen nacheinander gehabt. Aber die vorige Architektur, die hat 2000 Jahre gebraucht. Also die Römer, der römische Klassizismus, dann die Renaissance und die Gründerzeit, die haben fast dasselbe Formensystem über 2000 Jahre. Und jetzt plötzlich haben wir ein Formensystem von neuer Architektur in nur 100 Jahren. Das heißt, unsere Entwicklung ist zu schnell. Wir kommen da nicht hinterher. Das ist beunruhigend. Ne? Ich finde zwar bestimmte Sachen sehr gut, also von Frank Lloyd Wright, dieses Falling Water, das begeistert mich auch. Ich habe mir das Frank Lloyd Wright Museum angeschaut in Phoenix. Da bin ich dann auch durch die Räume und denke mir, okay, der hat da irgendwie was. Er hat viel mit Naturstein gearbeitet. Und mit sehr, sehr rohen Blöcken, da kann man das auch nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt, also mein Todfeind ist Aldo Rossi.
Tatsächlich, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Also Aldo Rossi, für alle, die jetzt nicht so damit vertraut sind, ist ja jemand, der in Italien der 60er, 70er Jahre versucht hat, zurückzufinden zur alten Stadt und zu den Monumenten und zu dem, was Sie beschreiben. Also eine Architektur der Ewigkeit vielleicht nicht, aber doch eine Architektur, die eine hohe Gültigkeit durch die Jahrhunderte gehabt hat und deshalb auch in Zukunft haben sollte.
Vielleicht ist da auch irgendwo eine Synergie dann da, aber er hat das transzendiert auf eine Art und Weise, die ich dann gar nicht mehr nachvollziehen kann. Das heißt, mir kommt das so wie so eine Verballhornung vor. Es ist nur noch ein Haufen von Zitaten. Also die heutige Architektur, die zitiert nur noch, aber das sind keine wirklichen Formen mehr dabei. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen borniert oder old-fashioned, das weiß ich nicht. Also ich würde Städte wieder so aufbauen, wie sie so aussehen, aber naja, gut. Da bin ich aber der Einzige, ne? Also das einen schlechten Stand in Berlin.
Gerade in Berlin vielleicht nicht. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses lebendige Gespräch und wünsche Ihnen viel Spaß mit den Bildern. Und wenn Sie Fragen haben...
Ja, wenn noch Fragen sind, einfach ruhig fragen.
Wenn Sie eine Frau kennenlernen würden, bei der Sie sofort in Flammen stünden, wo würden Sie mit ihr hingehen bei diesen Bildern? Oder wenn Sie eine Alternative hätten, an einen mecklenburgischen See, was würden Sie vorziehen?
Heutzutage den See, 100%.
Oder den Canyon, ja?
Den Canyon jetzt nicht mehr. Also ich war oft in den Canyons, 9 Mal inzwischen, und ich gehe jetzt nicht mehr hin, weil es ist von Touristen überflutet, komplett. Man ist dort nicht mehr allein, aber 1994 waren wir noch allein. Heute würde ich die Natur auf jeden Fall vorziehen, weil die Natur mich nicht enttäuscht. Die Architektur hat mich enttäuscht. Weil die verändert sich in einer Geschwindigkeit, da komme ich nicht hinterher. Also ich bin einfach, mein Gehirn arbeitet anscheinend sehr langsam. Ich brauche sehr lange, um das alles zu verstehen. Und wenn ein Haus abgerissen wird, dann bin ich eine Woche lang todunglücklich bei einem Altbau. Aber auch wenn ein Baum abgesägt wird, das vertrage ich überhaupt nicht. Ne? Also.
Keine Frage, nur eine ganz kurze Bemerkung. Für mich als Architekt ist das unheimlich spannend. Viele von den Bildern könnte ich mir als versunkene Stadt im Mittelmeer vorstellen. Natürlich ständige Stadtreinigung. Und wenn da irgendwo mal ein Fischchen wäre, hätte ich mich unheimlich gefreut. Okay, das wollte ich nur sagen.
Ah ja, das ist nicht schlecht. Ja, könnte man könnte sich das als Unterwasserstadt auch eigentlich vorstellen. Ja, so wie diese versunkene Titanic. Da gibt es ja Bilder, wo so ein kleiner Roboter rumgeschwommen ist und sich das angeschaut hat. Und da sieht das dann teilweise auch so ähnlich aus, ne? mit Bewuchs. Ja.
Das liegt ja wahrscheinlich auch an der Farbigkeit dieser speziellen Grisaille-Malerei, in der es keine richtigen Farben gibt, sondern alles so etwas gedämpft wirkt, als wäre es tatsächlich ein Unterwasserbild.
Ja, deswegen ist die Assoziation vielleicht gerade richtig und gut, weil unter Wasser gibt es ja nur noch 2 Farben, Blau und Grün. Genau, das ist eigentlich auch so. In unserer Welt heutzutage sind mir alle Farben zu bunt draußen. Im Mittelalter war ja Farbe was ganz, ganz Seltenes. Da war Farbe teuer, da hatten nur ganz wenige Leute farbige Klamotten an. Und heute sind wir mit Farbe so überfrachtet, wir wissen ja gar nicht mehr, wo wir hingucken wollen. Und so gesehen, ich bin für eine Reduktion der Farbe. Das würde aber heißen, dass man die Werbung reduziert. Das ist nicht möglich. Ne? Deswegen muss ich leider mal hier so sagen, die DDR war für mich ein Kunstwerk. Ich komme nicht selber aus der DDR, habe aber sehr oft dort fotografiert in den 80er Jahren und ich bin da durchgelaufen und dachte wirklich, das kann nicht wahr sein, das gibt's einfach nicht. Ne? Es war alles einheitlich von der Farbigkeit und ich bin dann da durch und habe fotografiert und Fotos gemacht, heimlich mit der Kamera immer schnell weggesteckt, weil man durfte nicht fotografieren und war vollkommen begeistert. Das ist mit vielleicht das Element, was mich am meisten beeindruckt hat, diese Gleichförmigkeit, da dort praktisch, wenn renoviert wurde, immer die ganze Straße renoviert wurde und nicht ein Haus, war immer die ganze Straße in einer Farbe und die nächste Straße hatte eine andere Farbe und dadurch war das was Einheitliches, wie Kristalle aus dem Boden gewachsen, diese alten Häuser. Das ist faszinierend.
Können Sie noch ein Wort zur Technik sagen?
Ja, Technik, genau, machen wir. Ein Bild ist auf Holz. Das ist dieses kleine mit dem Magritte-Motiv drauf. 1, 2, 3, 4, das vierte. Das ist auf einer Holzplatte, deswegen hat es keinen Rahmen. Da fehlt dieser Außenrahmen. Die anderen Bilder sind auf Leinwand, teilweise mit Polyester beschichtet. Und nee, da ist noch eins aus Holz. Ich sehe es, das kleine schwarze hier vorne ist auch auf Holzplatte. Ich fange mit Holz an, weil ich da mehr draufhauen kann. Das hält mehr Druck aus, da kann ich auch ein paar Nägel reinschlagen für die Fluchtpunkte und dann vergrößere ich das Ganze in groß auf Leinwand. Das heißt, die anderen sind alle Leinwandbilder. Ja. Genau. Und einige sind mit Polyester beschichtet. Da steht dann Polyester Canvas. Dann zunächst mal Bleistift auf die, also Grundierung, dann Bleistift, dann Acryl. Früher war das farbige Tusche, heute ist das Acrylfarbe und dann kommt noch Ölfarbe. Aber so insgeheim gesagt, Acrylfarbe ist einfacher, weil die trocknet innerhalb von 30 Sekunden. Und inzwischen arbeite ich fast ausschließlich mit Acrylfarbe. Das war sehr schwierig. Ölfarbe bringt eigentlich bessere Ergebnisse. Acrylfarbe ist aber einfacher. Man kann einfach mal weggehen bei der Arbeit und 2 Stunden später wiederkommen und weitermachen. Bei Ölfarbe ist dann schon was vertrocknet und es geht nicht mehr weiter. Das heißt, die Ölfarbe ist eine schöne Sache, hat eine sehr hohe Verantwortung, mache ich heute eher nicht mehr, nur noch weiß am Schluss drauf. Acrylfarbe ist einfach so nebenbei, kann man einfach machen, unproblematisch. Man kann auch eine Flasche Sekt trinken und beim Bild weitermalen mit Acrylfarbe. Bei Ölfarbe würde das nie klappen, da wäre der Tag ruiniert, ne? Dann ist das Bild kaputt.
Hoffen wir, dass die Acrylfarbe auch 500 Jahre hält und dass Sie jetzt nicht das Gefühl hatten, zu viel schon mal gesagt zu haben.
Nee, das ist in Ordnung. Also vielen Dank, wir machen Ihnen, das heute mal Herr Hünalo. So nebenbei. Ölfarbe hält 300 Jahre, 400 Jahre. Acrylfarbe ist sicher 2000 Jahre.
Na, hoffen wir es. Nach heutigem Stand des Wissens. Vielen Dank Ihnen.